Mensch im Filmstudio, das hätte ich ja vorher auch noch nicht gedacht. Also wir haben eigentlich eher Fernsehen gemacht, also irgendwie Events organisiert. Und das war komplett neu, war auch total spannend, wenn man wahnsinnig viel gelernt hat. Aber es war auch anstrengend, weil eben dadurch, dass man keine Erfahrung hatte, musste man da erstmal schwimmen lernen.
Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt und mein heutiger Gast ist Bojana Simicevic. Hallo Bojana.
Hi Guido, schön hier sein zu dürfen.
Du hast deinen Bachelor nicht in München gemacht, sondern du hast in Tübingen studiert.
Genau, Medienwissenschaft in Tübingen tatsächlich.
Und warst auch ein Jahr im Ausland.
Ein Semester war ich im Ausland. Ich war in England an der University of Surrey und da habe ich diesen Kommunikationsfokus draufgelegt im Studium.
Surrey ist nur für die Hörer in der Nähe von London, also wunderschön gelegen, und bist aber dann nicht zurück nach Tübingen, sondern du bist an die LMU gewechselt. Warum das?
Genau, ich bin an die LMU gewechselt, weil Medienwissenschaft ein sehr geisteswissenschaftlicher Studiengang ist und ziemlich praxisnah ausgelegt war. Wir haben viel gefilmt, wir haben auch eine Radioaufnahme gemacht, all die Dinge. Und ich wollte mir für den Master einfach eine größere Herausforderung bieten, weil die LMU doch sehr stark wissenschaftlich und forschungslastig ausgerichtet ist.
Und du hast jetzt während des Studiums parallel auch gejobbt, und zwar sowohl auf der Kommunikationsseite wie auch auf der Marketingseite. Kannst du dazu was erzählen?
Ich habe angefangen mit der Kommunikationsseite tatsächlich und war in einer PR-Agentur für Luxusmodemarken hier in München und bin dann aber relativ zügig zum Marketing gewechselt und war dann in einem Pharmaunternehmen, um da so ein bisschen reinzuschnuppern, weil ich mir einfach nicht so richtig vorstellen konnte, was mich eher interessiert, und wollte mich da eben breit aufstellen. Bin dann jetzt aber trotzdem wieder in der Kommunikation gelandet und arbeite gerade bei der Daimler Truck AG in der Pressestelle.
Das ist natürlich sehr, sehr breit, auch von den Branchen, also Mode, Pharma und Automotive. Hast du da ein Gefühl, was dir so am meisten lag?
Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass ich mich immer gut einfinden konnte und auch begeistern konnte, weil bei der Daimler Truck AG beispielsweise, wir vermarkten ja Trucks und Busse. Ein Thema, womit ich mich davor nicht wirklich identifizieren konnte, beziehungsweise nicht dachte, dass ich mich dafür begeistern könnte. Aber irgendwie kriegt man es dann doch immer hin. Also ich ertappe mich auch jetzt, wenn ich auf der Straße rumlaufe und plötzlich einen Mercedes-Truck sehe, denke ich mir, richtig schönes Modell.
Ja, nee, umso mehr man über etwas weiß, umso mehr man auch erkennt, umso schöner und interessanter wird auch das Fachgebiet dann immer, ja.
Total.
Bei Daimler Truck hast du ja gesagt, machst du auch vor allen Dingen digitale Kommunikation? Mhm. Und genau das hast du uns heute auch als Podcast-Thema mitgebracht. Du schaust dir Presseevents an und welche Chancen da in der zunehmenden Digitalisierung liegen. Wie genau bist du jetzt auf dieses Thema gekommen?
Genau, ich habe mir ja in dieser Episode vor allem das Augenmerk auf Events gelegt, auf digitale Events, also ein bisschen fernab von der Social-Media-Seite, die ich normalerweise betreue, weil es mich einfach persönlich interessiert hat. Und generell hatte ich ja auch schon vorhin angekündigt, habe ich ja Erfahrung in der Pressearbeit gemacht, sowohl agentur- als auch unternehmensseitig. Und ich habe dort eben hautnah mitbekommen, dass eigentlich das ultimative Ziel der Pressearbeit darin liegt, die JournalistInnen für das eigene Thema zu begeistern. Und das umso mehr, desto besser, weil dann spiegelt sich diese Begeisterung letztendlich auch in den Artikeln wieder. Und das bringt dann eben auch diese positive Berichterstattung ein, die man sich wünscht.
Da geht es um den Kontakt zwischen Journalisten und Pressesprecher.
Ja, total. Also JournalistInnen wünschen sich ja in erster Linie exklusive Inhalte, am liebsten dann auch so aktuell wie möglich. Letzten Endes geht es dann auch einfach viel um die Kontaktpflege mit den JournalistInnen, aber auch generell um ein funktionierendes Beziehungsmanagement. Und da ist der persönliche Kontakt einfach immens wichtig.
Und entsprechend viele Eventformate gibt es dann natürlich auch auf der Presseseite. Es gibt Presseevents, Kamingespräche, Pressekonferenzen, Pressebesuche, Pressereisen, alles Format, wo einer der vielen Zwecke es ist, einfach auch die Beziehung zu den Journalisten systematisch zu vertiefen.
Genau. Und das Interessante daran, was ich auch beobachten wollte in diesem Gespräch, ist ja der Wandel in den letzten Jahren. Weil durch die Pandemie musste der Kontakt ja logischerweise stark eingeschränkt werden. Und das hatte natürlich auch Implikationen für die Eventbranche. Und es hat sich grundlegend viel verändert. Und die PressesprecherInnen mussten sich eben dann zu helfen wissen. Und das eben, indem sie digitaler bzw. später auch hybrider wurden. Und in meiner Episode wollte ich genau diesem Wandel und auch den strategischen Hintergründen dahinter nachgehen. Also Fragen wie beispielsweise, welche Rahmenbedingungen herrschen müssen, damit man sich für eine rein digitale oder eine hybride oder sogar eine Präsenzveranstaltung entscheidet. Und diesen Fragen haben wir uns gewidmet. Und ein paar witzige Anekdoten aus der Eventorganisation sind tatsächlich auch mit dabei.
Und hierfür hast du gesprochen mit?
Mit Stefan Hielscher von der Pressestelle der Daimler Truck AG.
Ich bin schon sehr gespannt, was er dazu zu sagen hat.
Du Danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Ich freue mich sehr drauf, was du zu erzählen hast. Bevor wir aber tatsächlich mit dem Gespräch einsteigen, würde ich gerne so eine Art Quick Round mit dir machen. Quick Round heißt, dass ich mir mehrere Statements überlegt habe, weil ich ja als Laie eigentlich nicht so viel Ahnung habe, was im Eventmanagement eigentlich so richtig vor sich geht. Und deswegen habe ich mir 4 Statements überlegt. Du kannst gerne ganz knapp antworten mit Ja oder Nein, wenn du dem zustimmst oder eben nicht. Du kannst auch gerne kurz drauf eingehen, wenn du Lust drauf hast. Das erste Statement wäre, EventmanagerInnen müssen multitaskingfähig sein.
Puh, gute Frage. Wahrscheinlich ja, ich bin es nicht. Okay. Um es ganz ehrlich zu beantworten. Ja, dabei, wenn man in einer Projektleitungsrolle tätig ist, macht man seinen Job, wenn es alles gut funktioniert, so gut, dass man eigentlich selber vor Ort gar nichts mehr machen muss.
Wie oft ist das der Fall?
Noch nie. Das wird auch nie funktionieren, aber so versuche ich auch immer an die Sache ranzugehen. In der Praxis ist es natürlich nie der Fall. Es gibt immer was zu tun, aber das ist ehrlicherweise gar nicht so richtig planbar. Ich springe dann irgendwo zwischen vor der Bühne und hinter der Bühne rum und mache 1000 Dinge. Aber was die 1000 Dinge sind, die ich dann da vor Ort mache, kann ich dir noch nicht sagen, weil es ist auch immer unterschiedlich. Immer. Aber es macht es auch spannend und schön.
Statement 2. In heißen Phasen kriegen EventmanagerInnen nur wenig Schlaf.
In ganz heißen Phasen auf jeden Fall, ja.
Wenig Schlaf, weil du dir Sorgen machst?
Was heißt Sorgen? Es gibt halt immer 1000 Dinge zu tun und die man irgendwie noch auf dem Zettel hat. Irgendwann kommt man in den Modus, und ganz ehrlich bin ich auch offen, wo man nachts aufwacht und sich Dinge aufschreibt, die man noch tun muss. Gerade in den Prozessen, das ist nicht bei mir so. Ich kenne ja auch andere viele Kolleginnen und Kollegen in demselben Bereich, bei denen ist es genauso. Also es kommt dann irgendwann dieser Modus eine Woche vor dem Event, wo man dann nachts um 5 aufsteht und wach ist und sagt, okay, ich muss noch das und das und das machen. Aber natürlich auch in der Arbeit. Das ist dann halt irgendwann kein 9-to-5-Job mehr, zumindest nicht direkt, wenn du auf einer Produktion bist. Aber ich glaube, das ist auch normal. Da geht es halt einfach ab und es ist cool und passiert viel. Und was ich super gerne an dem Job mag, ist halt, dass man einfach sieht, was man gemacht hat. Also du siehst einfach, was du erarbeitet hast. Du hast ein sichtbares Arbeitsergebnis. Mhm. Und das ist natürlich schon auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis, wenn alles gut funktioniert hat.
Und davon nimmst du auch den wenigen Schlaf in Kauf.
Ja, zumindest in den 2 Wochen davor. Ansonsten muss man halt schauen. Ja, das stimmt.
Das dritte Statement tatsächlich hat auch so ein bisschen was mit der Produktion an sich zu tun. Das finale Event verläuft immer etwas anders als geplant.
Also das finale Event, weiß ich nicht, ob es immer etwas anders als geplant verläuft. Zumindest hoffentlich nicht vor den Kulissen. Das war auch meine Erfahrung. Also vor den Kulissen gegenüber unseren Gästen hat es immer gut geklappt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Aber hinter den Kulissen verläuft es immer anders als geplant und es gibt immer irgendeine große Sache, die sich noch verändert, wo noch was irgendwie passiert, wo man spontan auf was reagieren muss. Das ist definitiv immer so. Also du kannst nicht alles planen, du wirst immer von irgendwelchen Sachen überrascht, die du vorher nicht auf dem Zettel hast und zwar nicht, weil du es vergessen hast, sondern weil einfach irgendwas noch reinkommt, was man nicht antizipieren konnte.
Das hört sich sehr stressig an, bringt mich auch zum letzten Statement, das ich mir überlegt habe. EventmanagerInnen brauchen nach erfolgreichem Event erstmal Urlaub.
Ja, also ja, normalerweise schon. Manchmal gibt es halt auch so, dass man 2 Events irgendwie aufeinanderfolgend hat. Aber man sollte schon gucken, dass man dann entweder davor nochmal Urlaub macht, das entspannt tatsächlich auch, wenn man alles gut vorbereitet hat und dann erholt in das Projekt reingeht oder relativ schnell danach sich mal irgendwie eine Auszeit gönnt.
Also da war ich eigentlich mit meinen Statements ziemlich richtig gelegen.
Ja, okay.
Gar nicht so Laie, wie ich dachte. Ja. Was mich denn ganz interessiert, seit Beginn der Corona-Pandemie organisiert ihr ja hauptsächlich digitale und hybride Events.
Ja.
Und du kommst ja eigentlich auch aus einer Zeit, in der das davor war, in dieser analogen Zeit.
Ja.
Erinnerst du dich gerne daran zurück?
Ja, schon. Also ich fand auch jetzt die Corona-Zeit total spannend, weil sich die ganze Branche irgendwie einmal komplett verändert hat und auf links gedreht und ganz viele neue Sachen entstanden sind. Wobei ich schon sagen muss, und aktuell, du hast ja schon gesagt, planen wir Hybride, meinst du natürlich, ist der eine Teil von Hybrid auch wirklich wieder Live-Publikum vor Ort zu haben und direkter Austausch mit Menschen. Und das war damals schon vor Corona richtig schön und das wird es auch zukünftig sein und das wird auch nie zu ersetzen sein. An was ich mich nicht so gerne, aber das ist meine persönliche Meinung, erinnere, ist, dass man halt in der Vergangenheit wirklich aus allem kleinen Thema ein Event gemacht hat und viel Aufwand reingesteckt hat, ohne ob man sich mal vielleicht davor Gedanken gemacht zu haben, ist das überhaupt wert, was ich hier tue für die Botschaft, die ich habe. Und in der Zwischenzeit ist es halt so, wenn ich halt irgendwie, gibt eine kleine Konferenz, dann hat man da einen Gastbeitrag, einen Rednerbeitrag und man kann halt in 45 Minuten sich per Teams irgendwie einwählen und das Thema ist erledigt, wo man vielleicht vor 3 Jahren noch irgendwie hingeflogen ist. Daran erinnere ich mich nicht so gerne zurück, aber dass es früher anders war, dass dann wirklich auch irrsinnige Reisen irgendwie auf sich genommen wurden für einen Nutzen, den man hinterfragen kann. Ich glaube, das ist viel besser geworden durch Corona. Man hinterfragt viel mehr, ob das jetzt wirklich notwendig ist. Aber an was ich mich wirklich gerne zurückerinnere, ist der Austausch mit den Gästen. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft unerlässlich sein wird.
Also du hast ja schon erwähnt, dass es einen sehr großen Unterschied gibt zwischen der Zeit davor und zwischen der Zeit jetzt. Wie war das denn dann, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist? Natürlich war erstmal Lockdown und dann habt ihr nach und nach herangetraut an die digitalen Events. Wie ist denn der Übergang tatsächlich zu der Organisation von digitalen Presseveranstaltungen gelaufen?
Boah, das war kaltes Wasser, an dem man erstmal schwimmen lernen musste, weil ich meine, wie fängt ja schon an, was ist überhaupt ein digitales Event? Ist es nur ein Livestream, wie ein Film, wie ein Spielfilm, der einfach abläuft, wo man dann zuguckt, dann ist es vorbei und dann klappt man den Laptop zu und dann ist fertig. Gibt es noch irgendwelche Elemente von Interaktion, Roundtables, Gespräche? Das war damals alles noch nicht klar, aus meiner Sicht ist es heute noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Es war schon so eine Aufbruchsstimmung, aber es war schon extrem anstrengend, weil gerade am Anfang, das hat ja noch keiner gemacht. Also man hat vielleicht in der Vergangenheit mal irgendwie bei einem Live-Event mal eine Kamera hingestellt, eine Kamera, das ist heute ein bisschen anders, die mal gestreamt hat, was passiert, aber das hat mit dem reinen, wirklich guten digitalen Event noch nichts zu tun gehabt. Ja, das war einfach eine Aufzeichnung, dass wir dann zum ersten Mal das umsetzen mussten. Wir hatten ja fast alle keine Erfahrung. Also das ist jetzt heute ein bisschen anders, aber ich meine, auf einmal war halt ein digitales Event in einem Filmstudio. Das hätte ich ja vorher auch noch nicht gedacht. Also wir haben eigentlich eher Fernsehen gemacht, also irgendwie Events organisiert. Und das war komplett neu, war aber auch total spannend, wo man wahnsinnig viel gelernt hat. Aber es war auch anstrengend, weil eben dadurch, dass man keine Erfahrung hatte, musste man da erstmal schwimmen lernen.
Ja. Erinnerst du dich noch an irgendeine bestimmte Situation zurück, wo es eine besondere Schwierigkeit gab oder vor was ihr unmittelbar Respekt hattet, weil ihr es so noch nicht kanntet?
Ja, zum Beispiel, wir können ja, also bei uns jetzt, nicht immer genau planen, wie viele Leute gucken denn zu, jetzt bei einem digitalen Event. Und das ist jetzt ein bisschen nerdy, aber auf jeden Fall muss man halt immer ziemlich genau kalkulieren, wie viele Leute kommen zum Stream und auf der Basis werden dann die Kosten berechnet und je nach Zuschauer kostet es auch unterschiedlich und am Anfang wussten wir gar nicht, wie das funktioniert und was muss ich berücksichtigen, damit am Ende wirklich auch all die Leute den Stream oder mein Signal, mein Video, was ich da rausschicke, auch wirklich sehen. Und ich dachte halt, naiv wie ich war, es ist wie Fernsehen anschalten und dann gucke ich zu und dann funktioniert es schon, aber das ist nicht so. Man muss bei jedem Event muss man sich hinsetzen und muss überlegen, wie viele Leute kommen ungefähr und habe ich dann die Garantie, dass es auch wirklich alle sehen. Und das habe ich da auch gelernt und diese Garantie hat man tatsächlich nicht. Also wenn du halt nur 5.000 Leute planst, ist aber halt nur ein Stream für 1.000 Leute ausgelegt, kann es sein, dass die anderen 4.000 Leute in die Röhre gucken, je nachdem, wie du es geplant hast. Das war halt immer so, wenn du was zum ersten Mal machst und du musst irgendeine Zahl schießen und musst sagen, ja, wir rechnen mit irgendwie 10.000 Leuten, hoffst du halt, dass es klappt. In der Zwischenzeit gibt es da andere Modelle und es muss niemand in die Röhre gucken, aber das wussten wir damals noch nicht. Und wenn du halt zum ersten Mal auf den Knopf drückst und auch nicht weißt, guckst du jetzt wirklich alles so an und passieren keine Fehler, das ist natürlich extrem anspannend. Und ganz ehrlich, die Anspannung wird auch nie weggehen, ist auch immer noch da. Wenn wir jetzt irgendwie 5 oder 10 Events gemacht haben, bei jedem neuen Projekt hast du natürlich immer die Hoffnung, klappt das jetzt alles wieder? Also sehen die Leute das? Ist das Signal stabil? Und ich habe auch gelernt für mich, digitales Event kann man ja auch in zwei Richtungen auswählen. Mache ich es wirklich live, also wie Live-Fernsehen mit allen Risiken, die man hat? Oder zeichne ich es halt auf, kann das Ganze vorsteuern und dann einfach noch rausspielen, was deutlich entspannter ist. So. Und am Anfang haben wir halt sehr, sehr viel live gemacht, haben aber auch viel gelernt dadurch. Ja.
Wieso habt ihr es zuerst live gemacht?
Ja, weil man versucht hat, wirklich einen On-Site, also ein echtes, ein klassisches Event im Prinzip in eine digitale Welt zu überführen. Also buchstäblich, man hat einfach eine Location gemietet oder ein Studio. Man hat gesagt, naja gut, ein richtiges Event ist ja auch immer live, da kommen Menschen zusammen. Also überführen wir das jetzt in die digitale Welt, stellen einfach eine Kamera hin. So. Da hat man sich gar keine drüber Gedanken gemacht. Erst beim zweiten Event hat man sich dann halt überlegt, muss das überhaupt sein? War das notwendig, so wie wir jetzt? Machen vielleicht andere auch anders. So. Und dann haben wir uns dann hinterfragt, muss das wirklich sein? Auch da gibt es keine goldene Lösung. Manchmal ist auch live total wichtig, auch bei einem digitalen Event. Manchmal ist es aber vielleicht auch Voraufzeichnung besser.
Ich finde es super spannend, dass du es gerade mit einer Fernsehshow verglichen hast, weil ich meine, die Personen, die ja meistens bei Pressekonferenzen auf der Bühne stehen, sind eben die Vorstände, die natürlich gewohnt sind, vor vielen Menschen zu sprechen, aber vielleicht gar nicht so sehr vor Kameras oder auch Dinge zu wiederholen, wenn sie zum Beispiel nicht live aufgenommen wurden. Oder eben, wenn es Live-Veranstaltungen sind, müssen sie ja schnell agieren und schnell auch auf Anweisungen reagieren.
Ja.
Und hatten sich da irgendwelche Schwierigkeiten ergeben?
Und das ging eigentlich. Also die meisten haben ja schon mal eine Kamera davor gesehen. Ich meine, natürlich hast du keine Interaktion mit dem Publikum, aber du sprichst natürlich in der Kamera. Und wir hatten ja nicht jetzt, das ist da vielleicht der Unterschied zu einer Fernsehshow, das heißt dann kein Studiopublikum, die dann applaudiert und geklatscht haben. Das war natürlich nicht so, sondern es war wirklich nur die Kamera und dann die Crew und das war's. Aber das, was ich erlebt habe, war von den Speakern eigentlich professionell. Also das hat gut funktioniert, weil die natürlich auch entsprechende Erfahrungen hatten. Ne? Also wenn du halt schon mal ein TV-Interview gegeben hast, dann weißt du auch, wie du mit einer Kamera, die dich vielleicht filmen will, und du was vortragst, umgehen musst.
Ne? Du sprichst ja dann jetzt eigentlich die ganze Zeit von Pressekonferenzen, oder? Oder hast du noch an andere Formate gedacht, an die das auch zutreffen
würde? Nö, nicht nur Pressekonferenzen. Also ich meine, wir haben auch Weltpremieren, Fahrzeugweltpremieren also schon gehabt. Wir haben auch schon, Hintergrundgespräche geführt, natürlich auch klassische Pressekonferenzen. Es gab eine digitale Hauptversammlung, das war auch ein Event, auch wenn ich das jetzt nicht gemacht habe, aber das gab es auch. Also das sind nicht nur Pressekonferenzen.
Das Ganze hat sich dann ja auch verändert, als es zu den hybriden Events gekommen ist.
Ja.
Wie ist da der Übergang verlaufen?
Bei den hybriden Events, das ist das, was ich jetzt eingangs gesagt habe, ist es halt wieder so, da hast du halt wieder diesen Live-Moment mit drin. Also wenn du halt Leute im Publikum hast, die halt da vor Ort sitzen und dem Speaker, der Speakerin zuhören, und du willst es parallel aber noch irgendwie streamen, dann geht es ja nur live. Das heißt, du hast dann wieder wie eine Live-Fernsehshow, in dem Fall dann halt nur mit Studio-Publikum. Das funktioniert auch, das ist natürlich aber für uns dann sicherlich nochmal ein anderer Anspannungsgrad, weil du halt weißt, es muss in dem Moment dann halt auch funktionieren und die Technik muss funktionieren.
Und welche Vorteile siehst du dann in hybriden Events, wenn du sagst, dass es dann nochmal ein Stresslevel höher ist?
Naja, du kannst viel mehr Leute erreichen. Also das ist ja das Beste aus beiden Welten, wenn du es gut machst. Du, idealerweise legst du halt Gäste ein vor Ort, die, mit denen du dann wirklich einen guten und persönlichen Austausch haben willst. Aber du hast natürlich nur begrenzte Ressourcen, kannst nicht all diejenigen, die du erreichen willst, wirklich dann auch vor Ort haben. Verlängerst dein Event dann aber und kannst entsprechend deine Botschaften noch bei viel, viel, viel mehr Menschen, theoretisch ja unbegrenzt vielen Menschen, platzieren. Und das ist ein Riesenvorteil, weil du deine Botschaften, die du hast, dann viel mehr rausschicken kannst.
Aber auch was die Globalität natürlich anbelangt, können viel mehr Menschen dazu geschaltet werden. Bemerkst du da auch irgendwie einen positiven Effekt dadurch? Also habt ihr da nochmal euren Fokus stärker drauf gelegt, auf das internationale Publikum?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein großer Vorteil davon, wenn man es digital oder hybrid macht, dass du natürlich Journalistinnen und Journalisten aus Ländern einladen kannst, die du sonst nicht eingeflogen hättest, weil sich das nicht gelohnt hätte. Und hatten wir definitiv. Also ich erinnere mich noch gut daran, das ist auch ein schönes Bild, wo wir eine Veranstaltung gemacht haben, eine Produktveranstaltung, da ging es tatsächlich um neue Fahrzeuge, wo dann unsere Kolleginnen und Kollegen in Frankreich zusammensaßen und das in einem großen Raum, natürlich mit Maske, und wir das alles bar gestreamt haben und Leute eingeladen haben und die dann so ein richtiges Happening draus gemacht haben, weil es gab keine Möglichkeit, dass die vor Ort sind, aber die haben das Event dann einfach zu sich geholt und haben da sozusagen ihr für sich das dann einfach dort zelebriert. Und klar ist das halt viel leichter, weil auf einmal kannst du einen japanischen oder einen amerikanischen Journalisten zuschalten, die sich das angucken, vielleicht sogar zeitversetzt, aber wo du entsprechend die ganzen Inhalte ja auch transportieren kannst und merkst dann halt wirklich, und das kann man wirklich messen, ah okay, der hat jetzt auf einmal in Amerika über ein Thema berichtet, weil wir das digital verlängert haben, was er oder sie vor 4 Jahren vielleicht noch nicht gemacht hätten. Das ist schon ein Riesenvorteil.
Super spannend. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht mit dem Anfang direkt gekommen, oder? Also das hört sich für mich in der Theorie als auch in der Praxis ziemlich anstrengend an. Also es bedarf ja auch ziemlich viel Strategie.
Ja, es bedarf auf jeden Fall Strategie. Ich meine, bei uns ist es ja so, wir verkaufen jetzt ja auch nicht jede Marke in jedem Land. Also da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Schwerpunkte. Und auch nicht, also der amerikanische Journalist hat vielleicht auch nochmal ein anderes Interessensgebiet als der deutsche oder die japanische Journalistin. Also da gibt es halt auch einfach Unterschiede. Aber trotzdem haben wir festgestellt, wo wir gedacht haben, ah, okay, da hätte sich das Amerika vielleicht doch eigentlich normalerweise gar nicht für interessiert, weil der Truck fährt bei denen nicht. Die haben dann auf einmal trotzdem darüber berichtet, weil sie die Möglichkeit hatten, dass die diesen Stream sehen, auch wenn dann in dem Fall, also die Marke Mercedes-Benz Trucks dort eigentlich gar nicht verfügbar ist. Mhm. Das ist natürlich super spannend. Und man musste sie nicht aufwendig einfliegen und hierher holen und so.
Du hast jetzt mehrmals erwähnt, dass der Austausch besonders wichtig ist. Und du hast ja auch schon von Gästen gesprochen, die dann geladen waren bei hybriden Events. Presseveranstaltungen generell basieren ja eigentlich stark darauf, dass man einen guten Draht zu JournalistInnen erhält bzw. schafft.
Ja.
Und ich würde als Laie sagen, dass digital bzw. auch hybrid das deutlich schwerer machen. Das hast du ja auch anfangs erwähnt.
Ja.
Würdest du trotzdem sagen, dass dieser erhalten geblieben ist?
Ja, der ist erhalten geblieben, das schon, aber wir haben trotzdem festgestellt, dass wirklich, um dein Netzwerk zu pflegen und den persönlichen Austausch auch zu haben, der persönliche Austausch face-to-face super wichtig ist, man auf den nicht verzichten kann. Und Die haben sich schon eingewählt, die haben zum Beispiel auch Fragen gestellt, die haben sich dafür interessiert, es wurde auch Berichterstattung generiert. Also das heißt, wir haben erstmal unsere Kommunikationsziele erreicht in dem Sinne, aber das Zwischenmenschliche ist natürlich schwieriger, wenn man sich halt nicht persönlich treffen kann. Und wir waren auch echt überrascht, dass wir dann unser erstes hybrides Event wieder gemacht haben, wo dann auch wirklich wieder wenige, aber einige Gäste vor Ort waren, wie dankbar die gewesen sind, dann auch wieder vor Ort sein zu können, mal zusammen zu essen, sich zu unterhalten, einen Kaffee zu trinken und so. Deswegen, das ging für eine Zeit auf jeden Fall, aber wirklich um einen guten Kontakt zu den Zielgruppen zu haben oder zu den Journalistinnen und Journalisten zu haben, ist aus meiner Sicht der persönliche Austausch unerlässlich.
Habt ihr dann auch Feedback bekommen? Du meinst ja, die Personen haben sich gefreut, wieder beieinander zu sitzen. Habt ihr aber auch negatives Feedback bekommen, was die digitalen und hybriden Presseveranstaltungen anbelangt?
Naja, nicht richtig negatives Feedback, weil ja allen klar war in der Corona-Zeit, es geht nicht anders. Also ich habe häufig zum Beispiel gehört, tolles Format, habt ihr super gemacht, aber ich freue mich wieder euch zu sehen oder ich freue mich wieder, wenn wir zusammenkommen. Das würde ich jetzt nicht als negatives Feedback einsortieren, aber man hat halt schon gemerkt, wir haben das Beste daraus gemacht aus den Möglichkeiten, aber es ersetzt halt den persönlichen Austausch nicht. Und das ist natürlich auch ein Feedback. Also das bestärkt uns ja dann zu sagen, okay, wir schaffen jetzt nicht die Live-Events ab, sondern oder die, wo man zusammenkommt, wir machen nur noch alles digital, sondern wir versuchen auch zukünftig, sofern es halt die pandemische Lage einfach zulässt, einfach zusammenzukommen.
Also würdest du sagen, dass digitale und hybride Veranstaltungen weiterhin den Anliegen der JournalistInnen gerecht bleibt?
Ja, vor allem hybride auf jeden Fall, definitiv. Rein digital kann auch funktionieren, aber ich weiß nicht, ob das für die Zielgruppe Presse das Richtige ist. Wenn wir jetzt über das Marketing sprechen würden, was nur was anderes ist, nur einfach entsprechend vielleicht auch sogar dann den Endkunden erreichen willst, zum Beispiel im Pkw-Bereich und dann ein Fahrzeug einfach mit einem schön produzierten, einer Art schön produzierten Spielfilm vorstellst, dann ja, bei der Presse als Zielgruppe würde ich zumindest immer mal zumindest für ein hybrides Format plädieren wollen. Ja, also rein digital. Wenn es nicht anders geht, ja, aber hybrid ist besser.
Bemerkst du denn auch einen Effekt auf die letztliche Berichterstattung? Also würdest du sagen, dass ihr auch trotz dieser unpersönlicheren Events trotzdem die Ziele erreichen könnt, die ihr euch vorgenommen habt?
Boah, das ist immer schwer zu messen. Wäre es anders gelaufen, die Berichterstattung, wenn wir jetzt Leute vor Ort gehabt hätten oder eben nicht? Du weißt ja, bei unseren Fahrzeugen, wenn die Leute sich in den Truck setzen und den mal selber fahren können, was nun mal auch wirklich nur persönlich und physisch, wenn derjenige dann auch in dem Fahrzeug sitzt, auch wirklich geht, dann klar, dieser Fahrbericht hätte nicht stattgefunden, wenn der Journalist, die Journalistin nicht in dem Fahrzeug gesessen hätte, das ist klar. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du adressieren willst. Ich glaube, dass wirklich große Messages, zum Beispiel, wir haben einen neuen Truck, den stellen wir vor, da haben wir die und die Botschaften, weiß ich nicht, der hat so viel Reichweite, der kann so viel Tonnen zuladen, dass man die natürlich auch platziert bekommt, einfach nur über den Stream und wenn man dann noch gutes Pressematerial bereitstellt. Ich glaube, wenn es ums Produkterlebnis geht, und das ist ja ganz wichtig für eine Vertrauensbildung bei unseren Zielgruppen, dass die halt wirklich wissen, wie fühlt sich das Fahrzeug an, wie ist das mit dem zu fahren und so weiter, wie auch persönlicher Kontakt zu meinem Pressesprecher oder zu meiner Pressesprecherin. Einen langfristigen Beziehungsaufbau, das ist immer schwer zu messen, aber daran arbeitet man ja entsprechend auch bei so Live-Events. Ich glaube, das lässt sich durch ein digitales Event nicht ersetzen. Die reine Berichterstattung in dem Moment über das Thema hat auch immer gut geklappt, wenn niemand vor Ort war. Aber für die längerfristige Kontaktpflege und auch wirklich einen Aufbau von Vertrauen auch über zukünftige Themen, du wirst ja nicht nur über das eine Thema kommunizieren, du wirst ja vielleicht auch zukünftig mit dem oder derjenigen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist live auf jeden Fall wichtig.
Welches Format taugt dir denn am besten?
Ja, schon hybrid. Also klar, weil dann bist du halt vor Ort und weißt, da kommen halt auch Gäste, definitiv. Aber du weißt auf der anderen Seite halt trotzdem, du verlängerst deine Themen und es sehen auch noch viele, viele mehr, die vielleicht nicht die Gelegenheit haben, vor Ort zu sein. Das ist auf jeden Fall voll. Aber muss nicht nur auch hybrid sein. Es kommt halt immer darauf an, was willst du machen. Also manchmal ist es auch wirklich gut, keine Kamera einzustellen, je nachdem, wenn du halt einen kleineren Kreis erreichen willst, mit denen du mehr ins Detail gehen kannst. Also es kommt halt immer darauf an, was willst du erreichen. Willst du tief ins Detail gehen, für jeden viel Zeit haben, die gut betreuen, dann kann vielleicht mal ein Format, eine Fahrveranstaltung für 5 bis 10 Leute schon super sein. Das kann auch Spaß machen und du hast natürlich gleich mal eine ganz intimere Atmosphäre, wenn da keine Kamera steht. Wenn du jetzt aber eine große Botschaft zu verkünden hast, wie zum Beispiel ein neues Fahrzeug, dann ist natürlich super wichtig, dass du das Ganze nochmal verlängerst und noch verbreitest. Aber für mich persönlich ist Hybrid das, glaube ich, Beste, was man machen kann. Bei den großen Themen, wenn man jetzt mal schneller drauf was machen muss, tut es sicherlich auch mal nur eine rein digitale Veranstaltung, klar. Mhm. Ja.
Würdest du auf digitale und hybride Events komplett verzichten wollen, wenn es die Lage zulassen würde?
Nee, vor allem nicht auf hybride, weil das ist eine große Chance, die durch die vergangenen 2 Jahre gekommen ist, wo man gelernt hat, okay, man kann, wie gesagt, seine Themen auch einfach breiter spielen. Und ich glaube, Also muss man ja auch mal einen größeren Blick behalten. Das Stichwort Nachhaltigkeit. Ist es wirklich notwendig, all diejenigen einzufliegen, die man vielleicht früher eingeflogen hätte? Reicht vielleicht auch ein kleinerer Kreis, eine gestärkte Zielgruppe? Auf keinen Fall. Also das ist natürlich eine Chance gewesen, die glaube ich viele auch ergriffen haben, dass man entsprechend jetzt auf digitale oder hybride Events gesetzt hat. Würde ich auf keinen Fall darauf verzichten wollen. Ich würde auch nie sagen, wir machen jetzt, wenn es wieder geht und Corona irgendwann vorbei ist, wenn es überhaupt jemals vorbei sein wird, wir machen jetzt nur noch wieder alles wie früher und alle Leute nur noch on-site und alle kommen und wir haben tausende Menschen in der Halle. Mhm. Glaube ich nicht, dass jetzt die Zukunft ist. Also ich persönlich glaube, es sind kleinere Formate, je nach Thema, vielleicht häufiger, aber im kleineren Kreis und dann bei großen Veranstaltungen immer hybrid mit einigen vor Ort, aber natürlich auch immer gestreamt.
Für mich hört sich das jetzt mittlerweile wie so ein perfekter Baukasten an. Also du kannst dir deine digitale, deine hybride oder eben deine Präsenzveranstaltung aussuchen und je nach Zielgruppe, je nach Thema ausrichten. Ja. Kann es denn eine perfekte Presseveranstaltung geben?
Ja, schwierige Frage. Also wenn man sich vorher klar geworden ist, was man überhaupt erreichen will, was sind dann meine Ziele, die ich mit meiner Presseveranstaltung setzen will, das ist ganz klar geschärft. Ich habe weiß, was mir für ein Budget zur Verfügung steht, habe ausreichend Zeit in der Vorbereitung, es kommen keine Sachen dazwischen, die man vorher nicht planen kann, Klammer auf, wird nie passieren, es kommen immer Sachen dazwischen, die man vorher nicht planen kann, Klammer zu, dann kann es das in der Theorie schon geben, ja. Die Frage ist halt, was ist eine perfekte Presseveranstaltung? Also wenn man es darum geht, mit den Journalisten, also den Journalistinnen was zu vermitteln, denen deine Themen näher zu bringen, natürlich auch eine gute Zeit zu haben, das ist ganz wichtig, es gehört auch dazu, dann ja, ob es das perfekte Projektmanagement gibt, wo immer alles glatt läuft und wo es keine unvorhergesehenen Ereignisse gibt, die man vorher nicht antizipiert hat. Auf keinen Fall, das ist auch Teil des Jobs. Also ein ganz wesentlicher Teil auch meiner Rolle, und da verstehe ich dich auch, ist, Improvisationskünstler zu sein. Aus meiner Sicht ist man für den Job nicht geeignet, wenn man im Prinzip immer nur noch in klaren Muster arbeitet und nicht flexibel genug ist, auf kurzfristig eintretende Ereignisse irgendwie zu reagieren. Und zwar bis zur letzten Sekunde. Das ist eine Kernkompetenz. Du darfst dich durch Sachen, die irgendwie passieren, die du nicht vorher gewusst hast, nicht aus dem Konzept bringen lassen. Also ein Beispiel vielleicht, ich war mal bei einer Veranstaltung, da hat so stark geregnet in der Halle.
In der Halle geregnet?
Ja, tatsächlich in der Halle. Da war ein Leck im Dach. Wir hatten eine Presseveranstaltung, haben Journalistinnen und Journalisten eingeladen. Und es war so ein Kunststoffdach aus zwei Schichten und die äußere Schicht war kaputt. Dann ist das Wasser reingelaufen auf die innere Schicht und auf einmal hatten wir eine riesige Delle in dieser Dachhaut und es war nicht sicher, ob das Dach hält. 12 Stunden vor Events. Ja, das wusste natürlich vorher keiner. Es war ein Starkregenereignis, das Dach war undicht. Er musste halt reagieren, er musste halt wissen, was du machst. Also in dem Fall haben die Lex Feuerwehr gerufen, die haben das Ganze abgepumpt und am nächsten Tag hat die Veranstaltung funktioniert und keiner hat es gemerkt. Wir haben dann so einen Eimer hingestellt, du machst so einen Raumtrenner davor und dann hat es da so reingetroffen, aber es hat wirklich niemand gesehen. In dem Moment, wenn du halt das Gefühl hast, okay, gleich stürzt vielleicht das Dach ein, dann weißt du halt, wie ich meine Stühle stelle und was es morgen zu essen gibt, ist jetzt gerade mal egal. Du musst jetzt gucken, dass die Veranstaltung überhaupt funktioniert. Aber sowas passiert halt. Also es passiert immer irgendwas. Bei einem anderen Event haben wir den Standrundgang gemacht mit dem CEO und dann ist halt in der ganzen Stadt das Strom ausgefallen. In diesem Moment. Und da steht dann halt der CEO neben dir und sagt so, vielleicht müssen 4 Stecker an die Steckdose gesteckt. So, ja, kann sein. Wir gucken, dass es wieder besser wird. Es ist immer irgendwas. Es wird auch immer irgendwas sein, was du nicht planst. Aber fast Dacheinsturz war es schon spektakulär. Aber es hat geklappt. Das Dach steht noch.
Das ist doch die Moral der Geschichte am Ende des Tages. Alles hat geklappt. Irgendwie kriegt man doch immer alles hin.
Absolut. Mein Leitsatz. Am Ende klappt aber alles immer irgendwie. Mhm. Aber mit der Betonung noch irgendwie.
Danke dir, Stefan, für den Einblick. Wirklich super, super spannend. Ich drücke dir die Daumen für die kommende Zeit, dass du wieder in deiner Eventbranche angekommen bist.
Dass die Dächer halten.
Ja, und dass die Dächer halten. Ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort.
Danke dir. Danke. Hat Spaß gemacht.
Das war sehr, sehr interessant, Bojana. Was waren jetzt aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
Zum einen die Tatsache, dass die Pandemie bewirkt hat, dass man sich mal eher über den Sinn und den Zweck einer Veranstaltung Gedanken macht. Also dass man nicht nur für so ein Pressegespräch oder ein Presseevent für eine halbe Stunde mal quer durch die Welt jettet. Das kann man sich heute halt einfach gar nicht mehr vorstellen. Und das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, die Pandemie bewirkt hat. Und das wäre auch der nächste Punkt, den ich so interessant fand, nämlich seine Beobachtung, dass internationale JournalistInnen zunehmend über Themen berichtet haben, die an sich in erster Linie für ihr Land eigentlich überhaupt gar nicht relevant waren. Und das schien mir jetzt für PressesprecherInnen ein echter Erfolg zu sein. Und für dich?
Also ich fand seinen Hinweis ganz toll, dass das Produkterlebnis für die Vertrauensbildung wahnsinnig wichtig ist. Das bringt dich schon ziemlich auf den Punkt. Und ich erlebe es genauso wie er, dass eine persönliche Begegnung, ein persönliches Gespräch viel mehr bewirkt als 1000 E-Mails oder Videokonferenzen. Mhm. Und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war jetzt deine Anmerkung zum perfekten Baukasten. Jetzt mit der Folgefrage nach der perfekten Veranstaltung. Sehr, 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 sehr gut gemacht. Und da hat er natürlich auch rhetorisch wirklich gut auch gegengehalten mit der Frage, was ist jetzt perfekt? Bojana, die Frage hast du gut aufgebaut, spritzig mit Substanz. Also ich sage aus dir, du könntest echt eine gute Journalistin auch sein. Also da würde ich echt aufpassen, wenn du hier meine Experten interviewen würdest. Und dann hattet ihr ja auch die Frage diskutiert, ob man etwas besser live überträgt oder vorher aufzeichnet. Jetzt einfach als Kommentar, so eine Aufzeichnung senkt den Stresspegel natürlich bei allen Beteiligten immens. Ja, weil du einfach schon das Wissen, dass man es im Notfall einfach nochmal machen kann. Also das wirkt schon Wunder. Selbst, dann läuft es einfach total ganz schlicht durch. Mhm. Und das würde ich persönlich immer bevorzugen. Jetzt kommt das große Aber natürlich, weil immer, wenn man sowas sagt, kommt hinten dran noch ein Aber. Es gibt natürlich auch Gründe für eine Live-Übertragung. Und das eine ist, wenn man jetzt interaktive Elemente einbauen möchte mit den Zuschauern, das geht halt nur live. Mhm. Und das zweite ist, dass die Person auf dem Video anwesend ist. Also es sieht einfach richtig komisch aus, wenn man etwas vorher aufnimmt und das ist hinten auf der Leinwand zu sehen und der auf dem Film zu sehen ist, sitzt da jetzt davor. Mhm. Ja, und man hat das vorher aufgezeichnet und spielt das ab, während er anwesend ist. Das sieht komisch aus. Also dann würde ich auch auf jeden Fall bevorzugen, dass der da anwesend ist, das dann jetzt auch live macht. Mhm. Ja. Bojana, ich danke dir für diesen wirklich sehr, sehr kurzweiligen und lehrreichen Beitrag.
Danke dir. Wenn ihr Fragen zu dieser Episode haben solltet, dann schreibt sie uns sehr gerne an die folgende E-Mail-Adresse feedback@insidecommunications.de. Wir liefern euch die Antworten auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen.
Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, Social Media und natürlich auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann. Und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns über eure Unterstützung freuen. Auf unserer Webseite www.insidecommunications.de findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr dieses Format unterstützen könnt. Danke und tschüss.
Tschüss.